Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt und zweimal Theater in Wien und in Berlin und mit einem Ausblick auf eine der europäischen Kulturhauptstädte 2026. Aber zu Beginn geht es hier mal wieder um die Politisierung der Kultur durch Donald Trump. Denn seit heute ist der US-Präsident Namensgeber des Nationalen Kulturzentrums in Washington, das nun nicht mehr John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts heißt, sondern nach einem Kuratoriumsbeschluss Trump Kennedy Center. 1971 wurde das Haus eröffnet. Die Benennung nach John F. Kennedy war auch ein Zeichen des Danks an den einige Jahre zuvor ermordeten Präsidenten, der Geld für das Zentrum gesammelt hatte. Ein von der Politik unabhängiges Haus sollte das Zentrum sein. Donald Trump installierte sich nach seinem Amtsantritt im Januar dann als Chef des Aufsichtsrats und ließ keine Gelegenheit aus, das Programm des Kulturzentrums als woke zu beschimpfen. Er wolle dort patriotische Kunst sehen. Die Sprecherin des Weißen Hauses gratulierte Trump zur Umbenennung auf X und schrieb, er und John F. Kennedy würden auch in Zukunft ein wirklich großartiges Team sein. Das verwundert nicht nur, weil man sich fragt, wo sie das in der Vergangenheit waren, sondern weil die Namen Trump und Kennedy ideologisch schwer zu verbinden sind. Ich habe den Historiker und Amerikanisten Volker Deppkart von der Universität Regensburg gefragt, wie er das einordnen würde.
Also politisch betrachtet sind John F. Kennedy und Donald Trump so weit voneinander entfernt, wie es nur irgendwie geht. Kennedy war ein Demokrat, also auch Mitglied der Demokratischen Partei. Er stand genau für das liberale, vielfältige, diverse Amerika, was Trump jetzt gerade versucht abzuschaffen. Kennedy war auch ein Präsident der Sozialstaatlichkeit, der also den Sozialstaat, der von Franklin Delano Roosevelt begründet worden ist, eben gerade nicht in Frage gestellt hat, sondern gerade ihn in den Staat auch begriffen hat als Agenten sozialen Wandels, der im Sinne von Fairness und Gerechtigkeit in die Gesellschaft eingreift. Auch das schafft Donald Trump ja gegenwärtig ab. Und insofern sind sie politisch eigentlich so weit voneinander entfernt, wie es nur irgendwie geht. Und das wundert mich jetzt auch, dass Trump sich hier dranhängen lässt an den Namen dieses Kennedy Centers, was ja als ein nationales Kulturzentrum ganz bewusst auch als überparteiliche Institution gegründet worden ist.
Also benutzt Donald Trump hier sowohl die Geschichte als auch die Kultur?
Na, das scheint mir ja offensichtlich zu sein. Kunst, Literatur, Musik, das ist ein ganz zentrales Schlachtfeld der Kulturkriege, die die USA seit den 1990er Jahren erleben und die Donald Trump und sein MAGA-Movement gerade auf die Spitze treiben. Es geht eben um Fragen von Identität, amerikanischer Identität, was den Kern amerikanischer Identität ausmache. Und hier gibt es ja nun doch eine klar sich abzeichnende kulturkonservative Agenda, die in Richtung auf Homogenie steht, statt Diversität setzt, die auf Patriotismus setzt, anstatt auf durchaus auch eben patriotisch gemeinte Kritik an den USA. Und die vor allem eben die Vielfalt der Geschichten über die USA, die jetzt seit den 1960er Jahren erzählt werden, auch die verschiedenen Perspektiven der verschiedenen ethnischen Gruppen auf die Geschichte der USA, dann doch wieder eigentlich gleichrichten will und etablieren will in Richtung auf eine angelsächsisch-protestantisch-euro-kaukasische Erfolgsgeschichte, an der Kritik verboten ist. Und insofern ist Kultur im weitesten Sinne überhaupt eines der wesentlichen Polarisierungsmomente in der gegenwärtigen amerikanischen Gesellschaft.
Aber vielleicht kann man auch noch mal fragen, was das eigentlich für eine Etikettierung ist, was das für einen Sinn machen soll. Also er hat ja auch das United States Institute of Peace in Donald J. Trump Institute of Peace umbenannt.
Also das sehe ich als Manifestation eines eitel autoritären Herrschaftsstils, der eben gerade darauf ausgerichtet ist, eine auf seine Person konzentrierte politische Kultur zu erschaffen. Also Donald Trump ist nicht nur autoritär, ist vor allen Dingen auch eitel und versucht jetzt ja nun gerade auch der Hauptstadt in Washington ganz persönlich seinen Stempel aufzudrücken. Ich meine, der Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, dass er ja auch in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion beschlossen hat, die goldenen Lettern im Weißen Haus. Also es geht hier schon um eine auf persönliches Charisma ausgerichtete Herrschaftskultur, die einfach nur noch weiterer Ausweis seines eigenen eitlen Autoritarismus ist. Ich habe mal gemeint, Cäsarismus wäre eigentlich ein guter Begriff, um die Herrschaft von Donald Trump zu beschreiben. Und hier geht es dann ganz eindeutig in Richtung auf persönliches Charisma, aber auch, und da sind wir wieder bei der Kultur, um Dinge wie Brot und Spiele. In diesem Zusammenhang würde ich jetzt das bewerten und einordnen, was wir jetzt hier gerade erleben.
Die Kennedy-Familie hat sich bis auf den Gesundheitsminister, der ja eben dann doch eher Trump ergeben ist, doch relativ entsetzt gezeigt. Andererseits könnte man auch sagen, der Mythos Kennedy, so wie er heute in den USA und vielleicht auch in Europa eigentlich immer weiter erzählt wird, der ist auch nicht mehr so nah an der Wahrheit dran, oder?
Naja, ich meine, die historische Forschung hat eben dann doch sehr vieles an Fakten zutage gefördert, was diesen Mythos doch inzwischen hat sehr verblassen lassen, dass seine Bilanz als Präsident eher mittelmäßig ist. Es ist der Präsident, unter dem die Grundlagen für die Eskalation des Krieges in Vietnam gelegt werden. Es ist der Präsident, der zwar in Sachen Rechtsgesetzgebung durchaus gute Ideen hatte, aber noch nicht viel in die Richtung bewegt hat. Und wir wissen ja nun inzwischen auch, dass er eher so ein Macho-Man war, der Frauen reihenweise vernascht hat. Also insofern, da ist nicht mehr viel von übrig von diesem Mythos Kennedy. Er ist inzwischen eingeordnet in eine Reihe von amerikanischen Präsidenten, die insgesamt Mittelmäßiges geleistet haben. Es sind einige Achievements, vor allen Dingen sein Verhalten in der Kuba-Krise. Das war schon ein großes staatsmännisches Gebaren. Aber andere Dinge sind dann doch eher auf der Negativseite zu verbuchen, sodass der Mythos Kennedy, mit dem ich noch groß geworden bin und Sie ja vielleicht auch noch, davon ist doch inzwischen der Lack ab.
Der Historiker Volker Debka zur Umbenennung des Kennedy Centers in Washington in Trump Kennedy Center. Ob die Namensänderung juristisch haltbar ist, das wird noch zu klären sein. Shakespeare, Schiller oder Arthur Schnitzler stehen regelmäßig auf dem Programm der Sprechbühnen. Oft werden die Stoffe vom Regietheater in die Gegenwart versetzt, was manchmal auch ziemlich daneben geht. Der Theatermacher Simon Stone arbeitet etwas anders. Er schreibt alte Stücke als Gegenwartsdramen neu, vermischt ganz ungeniert mehrere Stoffe zu einem und passt dabei Figuren und Verhältnisse dem Heute an. Für sein neues Stück, das Ferienhaus, ist Simon Stone nun in den Dramenkosmos des Norwegers Henrik Ibsen eingetaucht, der vor allem für seine sozialkritischen Stücke bekannt ist. Gestern war die Premiere am Wiener Burgtheater. Christoph Leibold hat's gesehen.
Ein Ferienhaus am See also, aber was für eines.
Dieser Fluss von der Küche ins Wohnzimmer und auf die Terrasse hinaus. Und nur die Schlafzimmer sind privat, aber nicht einmal die sind es wirklich, weil sie zum Garten hin offen sind und jedes Zimmer hat raumhohe Fenster. Und
Bühnenbildnerin Lizzie Clacken hat einen kompletten Bungalow auf die Bühne gestellt. Viel Sichtbeton, noch mehr Glas. Durch riesige Fensterfronten kann man ins Innere sehen, ins Wohn- und Schlafzimmer, in die offene Küche samt Essbereich, sogar ins Bad. Alles edel möbliert, detailliert ausgestattet bis ins Letzte. Das Ensemble trägt Ansteckmikrofone, so wird draußen hörbar, was drinnen gesagt wird. Es ist, als würde man anderen Menschen durch die Scheiben beim Leben zuschauen. Faszinierend.
Das Wunderbare an diesem Haus ist, dass er es für seine Familie gebaut hat, für ihre Familie. Es ist ein Haus, das mit Liebe gebaut wurde.
Das stylische Ferienhaus hat den Ruf von Architekt Karl Albrecht begründet. Von ihm und seiner Familie erzählt das Stück über 4 Generationen und mehr als 50 Jahre hinweg. Die Handlung hüpft dabei hin und her zwischen den 1960ern über die 80er und Nullerjahre bis ins Jahr 2017.
Wer hat hier diese jämmerlichen Geranien hingestellt?
Hallo, Onkel Karl.
Sag mal, warst du das?
Nein.
Das ist doch hier keine verwunschene Trollhütte. Das Haus soll aus der Landschaft herausragen wie ein Monolith.
Den Familienpatriarchen Karl verkörpert der grandiose Michael Mertens als gnadenlosen Narzissten, eitel bis zur Lächerlichkeit. Wer sich auf Ibsen Motivsuche macht, erkennt in der Figur unschwer Baumeister Solness wieder. Wie Ibsens Solness hat auch Karl Karriere auf dem Rücken anderer gemacht, vor allem auf Kosten seines Neffen Daniel, von dem die Pläne für das preisgekrönte Ferienhaus eigentlich stammen. Weil er aber nur angestellt ist im Architekturbüro seines Onkels, streicht Karl den Ruhm ein. Perfide, hat Karl doch Daniels Entwurf ursprünglich abgekanzelt.
Die ganze Modeerscheinung, Menschen in Terrarien leben zu lassen, das wird nicht lange anhalten. Wird mir die ganze Zeit fühlen wie ein Exemplar im Naturkundemuseum.
Ist doch nur ein Ferienhaus, Karl, du musst ja nicht hier leben.
Menschen und ihre Lebenslügen, das war schon Ibsens zentrales Thema. Auch Karl Albrechts Leben beruht auf Lüge und nicht bloß auf einer. Er hat nicht nur seinen Neffen um die verdiente Anerkennung gebracht, sondern zudem seine Nichte Caroline sexuell missbraucht, als die noch ein Teenager war. Später vergeht er sich an seiner Enkeltochter. Aber immer schauen im Glashaus, wo doch eigentlich nichts verborgen bleiben kann, alle weg. Die Folgen jedoch sind unübersehbar. Caroline, mit exaltiertem Furor, gespielt von Birgit Minichmeier, verfällt als Erwachsene dem Alkohol. Karls Enkeltochter Flora wird Suizid begehen. Und Karls Tochter Lene, also Floras Mutter, und deren Lebensgefährtin werden daran zerbrechen und das Ferienhaus in Brand stecken. Das Unheil setzt sich fort von Generation zu Generation. In Simon Stones Stück steckt mindestens so viel griechische Tragödie wie Ibsensches Familiendrama.
Dieses verdammte Haus! Ich will schieben, wenn es abbrennen, mit allen drin!
Auf dieser Familie liegt ein Fluch, stellt denn auch Caroline fest. Was im antiken Mythos das Haus der Atriden ist oder der Labdakiden, das ist hier das Haus der Albrechts. Oder eben deren Ferienhaus, das im zweiten Teil des Abends, nach der Pause, dann nahezu leergeräumt ist, einem Geisterhaus gleich, in dem dann auch tatsächlich Figuren herumspuken, die eigentlich schon tot sind. Die Zeitebenen verschwimmen zusehends. Der filmische Hypernaturalismus der ersten Hälfte kippt ins Surreale. Jetzt, da sich das ganze Grauen nach und nach zusammensetzt, wirkt manches übererklärt und arg auf Ungeheuerlichkeit hin zugespitzt. Auch der Hang zu ausgedehnten Bekenntnismonologen mancher Figuren lässt einiges plakativ wirken. Doch das fällt kaum ins Gewicht, dank der fabelhaften Darsteller. Neben den genannten unter anderem noch Roland Koch, Michael Wächter, Franziska Hackel und Caroline Peters.
Das arme Haus ist in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt worden.
Du redest darüber, als wär's ein Mensch.
Ja, warum nicht?
Ist kein Mensch. Ist ein Haus, hat keine Gefühle.
Ein Ferienhaus also. Aber was für eines. Nicht nur mit Ausblick auf den See, sondern mit Einblick in menschliche Abgründe.
Das Ferienhaus, ein Stück von Simon Stone nach Motiven von Henrik Ibsen am Wiener Burgtheater. Gestern Abend hat der Berliner Senat den Haushalt 2026-27 verabschiedet und die angedrohten Einsparungen in der Kultur teilweise zurückgenommen. Was aber wohl feststeht, ist die Abschaffung der Eigenständigkeit einiger Theaterwerkstätten, darunter die der Volksbühne und des Gorki-Theaters. Das spielte auch bei der Premiere des Musicals East Side Story gestern Abend im Gorki-Theater eine Rolle, wo vor Beginn der Aufführung eine kleine Demo für den Erhalt der Werkstätte stattfand. Und bevor unser Kritiker Michael Lages nun zum eigentlichen Theaterabend kommt, der als German Juicicle im Programm steht, also sowas wie deutsch-jüdisches Musical, eine kleine Warnung, jetzt kommen ziemlich viele Namen, aus gutem Grund.
Familiengeschichten überall. Lena Brasch hat inszeniert. Sie ist die Enkelin von Horst Brasch, dem Exilanten und späteren DDR-Kulturfunktionär, dessen Söhne der Schauspieler Klaus und die Schriftsteller Peter und Thomas Brasch waren. Deren Schwester, die Journalistin Marion, ist Lena Braschs Mutter. Die Generationen des elenden deutschen 20. Jahrhunderts sind in dieser Familie beispielhaft versammelt. Und damit nicht genug, Juri Sternburg, der Autor der East Side Story, heißt ursprünglich Langhoff und ist der Sohn der Autorin, Dramaturgin und Regisseurin Anna Langhoff, die wiederum ist die Tochter vom Regisseur Matthias Langhoff und dessen Bruder Thomas war Vater von Lukas Langhoff, dem langjährigen Ehemann von Schermin Langhoff, der scheidenden Intendantin am Gorki-Theater. So hängt das zusammen. Und es ist vielleicht ganz nützlich, die ganze Mischpoke in den Blick zu nehmen, auch um zu verstehen, wie wichtig Autor Sternburg und Regisseurin Brasch den Zusammenhang wie den Zusammenhalt der jüdischen Geschichte in Deutschland nehmen. Und jetzt kann es endlich losgehen.
Willkommen, welcome to this musical. Jetzt beginnen wir.
Es klingt ein bisschen nach Willkommen, Bienvenue, Welcome, wie im berühmteren Cabaret-Musical. Wer mag, kann die East Side Story als eine Art Fortsetzung verstehen. Der Krieg ist gerade vorbei im Frühjahr 1945. Berlin liegt in Trümmern auf der Bühne, die das Studio Dietrich und Winter entworfen hat. Und Renate und Gerda, Töchter einer jüdischen Familie, die überlebt hat, suchen die Zukunft, jede für sich und jeweils ganz unterschiedlich. Gerda liebt Jazz und will nach Amerika. Renate folgt dem Papa, voller Hoffnung auf den Neubeginn, in die Solidarität mit der sowjetischen Besatzungsmacht und den lokalen Kommunisten. und beide müssen kämpfen. Gerda mit den knallharten Regeln des Showbiz in New York, Renate in Ost-Berlin mit den Engstirnigkeiten der neuen Funktionärselite. In immer neuen Begegnungen wird die Haltung der Schwestern auf schwere Proben gestellt, bis sie einander wieder treffen. Da ist es schon 1961 und die nicht nur jüdischen Träume verblassen. In der DDR ist Papa aus Partei- und Schriftstellerverband ausgeschlossen worden und durch Berlin wurde eine Mauer gezogen. Erst als die 28 Jahre später fällt, erfährt das Publikum mehr über die dritte Schwester, die zuvor meist verschwiegen wurde, Dora, die sich als jüdischen Mischling beschreibt und nie als echte Jüdin akzeptiert wurde. Hochbetagt und unbekannt hat sie mitten in Berlin überlebt, Oranienburger Straße 9. Diese Dora weist sich selber als Autorin des Stückes aus und es ist zu vermuten, dass Autor Juri Sternburg an eine reale Dora erinnern wollte, auch der genauen Adresse wegen. In drei Kampfzonen, also die Fabel unterteilt. Bis Kriegsende kämpft Mensch gegen Mensch, dann der Einzelne gegen die Systeme, dann jeder und jede gegen sich selbst. Das ist strategisch geschickt konstruiert. Die Kompositionen und Songs von Paul Eisenach und der Band um Wenzel Grah sind genauso funktionell und effektsicher gestrickt und setzen erst ganz am Schluss, dann aber unüberhörbar, auf das Echo spezifisch jüdischer Klangkultur.
Kommen wird noch unter euch gedenkte Show.
Aber allzu gemütliches Vergeschwistern zwischen den Enkeln von Tätern und Täterinnen und den Opfern ist hier weder gewollt noch willkommen. Zur Stärke von Stück und Inszenierung gehört das unbedingte Beharren auf Differenz. Dafür steht die ebenso hoffnungsvolle wie traurige Geschichte um die Familie von Dora, Gerda und Renate. Dafür stehen auch die Geschichten der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die zu den Familien Langhoff und Brasch gehörten und gehören. So viel Geschichte, so viel Echo in der Gegenwart, darum wird das Jusical zum Ereignis.
Michael Lages über ein German Jusical, einen absurd dramatischen Musicalabend am Berliner Gorki-Theater. Und da das Jahr nun langsam zu Ende geht, schauen wir schon mal etwas voraus in die slowakische Stadt Trenčín, die ab 2026 eine der europäischen Kulturhauptstädte ist. Das Wahrzeichen ist die über Trenčín gelegene Burg, die zu den größten Europas gehört. Am Fuß des Burgbergs prägen mittelalterliche und barocke Bauten das Bild der Stadt. Die Kulturszene ist ziemlich lebendig, trotz der destruktiven Kulturpolitik der aktuellen Regierung. Und was sich die Stadt und vom Kulturhauptjahr verspricht, das hat unsere Korrespondentin Marianne Alweis versucht herauszufinden.
Der Sound von Trenčín klingt zurzeit martialisch. Seit Monaten wird überall in der beschaulichen Kleinstadt in der Westslowakei gebuddelt, gebaggert und gehämmert. Auf dem malerischen Platz des Friedens mit seinen vielen Cafés und Restaurants, genau wie auf der mittelalterlichen Burg, die auf einem Felsen über dem Fluss Varg thront. Hier haben schon die Römer die Germanen besiegt und ihre Spuren hinterlassen, erzählt Burgdirektor Peter Martinisko. Für uns bedeutet der Titel Europäische Kulturhauptstadt mehr als nur verschiedene Veranstaltungen im Jahr 2026. Wir sehen ihn eher als einen Neustart für die Burg, damit wir wirklich neue Ausstellungen und neue Dienstleistungen anbieten können, die dem 21. Jahrhundert entsprechen. Die slowakische Hauptstadt ist in weniger als anderthalb Stunden mit dem Auto oder dem Zug zu erreichen und doch eine andere Welt als die der bewaldeten Hügel und saftigen Flussauen mit Burgen, Kirchen und Kurorten. Als europäische Kulturhauptstadt kann Trenčín nun den Sanierungsstau aus dem Sozialismus angehen. Straßen und Museen werden renoviert, die Art Nouveau-Synagoge ist bereits restauriert, freut sich Vizebürgermeister Patrick Schaak.
What do we see as the most meaningful?
Am sinnvollsten für unsere Bürger ist es aber, die Gemeinschaftsarbeit zu stärken, die mit Kultur verbunden ist. In diese Richtung hat sich auch die europäische Kulturhauptstadt verändert. Es geht nicht nur um die Party 2026. Wir wollen Teilhabe und Nachbarschaften stärken. Das soll das Vermächtnis für 2027 und danach sein.
And afterwards?
Trenčín hat sich mit einem innovativen Konzept gegen größere Mitbewerber in der Slowakei durchgesetzt. Eine Eröffnungsparty wird es natürlich geben. Aber dazu werden Mitte Februar keine Stars eingeflogen. Die 55.000 Einwohnerstadt will sich als Bühne für lokale und europäische Künstlerinnen und Künstler präsentieren. Im Rathaus regieren parteilose Pro-Europäer, die seit Jahren die Stadtentwicklung vorantreiben. Die Gesellschaft in der Slowakei ist tief gespalten zwischen Anhängern des russlandfreundlichen Premiers Robert Fico und der liberal-konservativen Opposition. Die rechtsnationale Kulturministerin Martina Šimkovičová will nur noch angeblich traditionelle slowakische Kultur fördern. Sie hat Dutzende Kulturmanager entlassen, Ausstellungen wurden abgesagt oder mussten verändert werden. Doch in das Kulturhauptstadtprogramm kann die Regierung nicht eingreifen, das ist sogar per Gesetz festgelegt. Außerdem werden viele Institutionen in Trenčín von der Stadt finanziert und nicht aus Bratislava, auch die Kunstgalerie. Benannt ist sie nach dem Maler Miloš Alexander Bazovský. Er war einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts aus der Slowakei und lebte zuletzt in Trenčín. Die Galerie ist eine der wichtigsten Partnerinnen im Kulturhauptstadtjahr, mit den repräsentativsten Räumen in einem pseudobarocken Gebäude, erzählt die Leiterin Barbora Petríková. Ich kenne mehrere Kulturschaffende, die in der Hauptstadt gearbeitet haben und jetzt nach Trenčín zurückgekehrt sind. Sie bringen neue Ideen und Kontakte. In Bratislava ist es nebliger geworden, aber wir leben auf.
Marianne Alweis über das slowakische Trenčín, eine der europäischen Kulturhauptstädte 2026. Und in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es jetzt um die Wirkung von Karneval.
Die russische Justiz hat ein Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly wegen seiner Karnevalswagen mit Abbildungen von Russlands Präsident Wladimir Putin eingeleitet. Zum Beispiel hatte beim Rosenmontagsumzug 2023 in Düsseldorf einer seiner Karnevalswagen Putin in einer ukrainischen Wanne gezeigt, im Blut badend. Tilly muss sich demnächst in Moskau wegen Verunglimpfung der russischen Armee verantworten. In Abwesenheit. Das schlägt dennoch hohe Wellen. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat das russische Strafverfahren gegen Tilly scharf kritisiert und zur Solidarität mit dem Künstler aufgerufen. Gegenüber der Rheinischen Post erklärte Wüst, dass Russland jetzt gegen Jacques Tilly wegen seiner Mottowagen ein Strafverfahren eingeleitet hat, offenbart wieder einmal, dass Despoten und Autokraten Kunst immer dann fürchten, wenn sie sich nicht vereinnahmen lässt. Das Grundrecht der Kunstfreiheit sei kein Gnadenrecht, das gewährt oder verweigert werden könne. Tilly will mit seinen Mitteln auf das Verfahren reagieren. Zitat: Kurz vor Rosenmontag ist das ein ungünstiger Zeitpunkt für Demagogen und Despoten. Da ist uns anscheinend ein kapitaler Hirsch vor die Flinte gelaufen. Das sagte Tilly, der seit 1984 Karnevalswagen in Düsseldorf bereits entwirft und baut. Nicht nur in den USA gibt es Namensänderungen. Wir berichteten am Anfang der Sendung, auch bei uns. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU lässt jetzt den Namen eines Bundesinstituts ändern und entwickelt damit eine frühere Entscheidung von Ex-Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen ab. Die Verfügung Dobrindts von Mittwoch lautet so, dass das an der Universität Oldenburg angesiedelte Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa zurückbenannt wird in Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Die vertriebenen Verbände in Deutschland begrüßten die Namenskorrektur. Für Stefan Meyer, Präsident des Bundes der Vertriebenen, stellt die Rückbenennung klar, dass der Beitrag der Deutschen im und aus dem östlichen Europa zu Geschichte, Kultur und Identität unseres Landes sichtbar bleibt. Das Institut wandert nun auch in den Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums mit dem Ziel, die Geschichte der östlichen Gebiete Europas wieder stärker in den Mittelpunkt der Bundespolitik zu rücken. Ein Bild in einer Kunstausstellung zum Nahostkonflikt im privaten Potsdamer Fluxusmuseum sorgt zunehmend für Antisemitismusvorwürfe. Der Freundeskreis Yad Vashem kritisierte das dort gezeigte Bild der 1945 im KZ Bergen-Belsen gestorbenen Anne Frank mit einem Palästinensertuch. Das instrumentalisiere die Biografie des jüdischen NS-Opfers. Der Freundeskreis sagt, Anne Frank mit einem Palituch zu zeigen sei nichts anderes als zynische Geschichtsverfälschung. Der Potsdamer Ausstellung geht es um das Paradox der Ähnlichkeit im Nahostkonflikt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. In den Informationen am Abend gleich mehr zu Putins heutiger Propaganda-Pressekonferenz und zu den Reaktionen der beschlossenen EU-Hilfen für die Ukraine. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.